Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Amazon Prime Video und der neuen Bibi und Tina-Serie.
Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Wir sind
meine Nichten sehen und hören es rauf und runter. Ich freue mich, dass Bibi und Tina endlich wieder da sind. Die Serie von Detlef Buch verzaubert mit neuen Darstellern, spannenden Geschichten und ein paar richtigen Ohrwürmern. Für alle, die Bibi und Tina tatsächlich nicht kennen, es geht um eine junge Hexe, die ihre beste Freundin Tina auf dem Reiterhof besucht. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer und zeigen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind. Das Ganze ist zeitgemäß umgesetzt. Deshalb geht es auch um die Themen wie Umweltschutz, Tierliebe, Verantwortung übernehmen und starke Mädchen. Uns hat die Serie sofort mitgenommen. Die neue Bibi und Tina Serie von Amazon Prime Video ist ab sofort in euren Prime-Mitgliedschaften enthalten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Papalapap.
Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Heute zu Gast Michael Schulte. Er ist Musiker, hat Deutschland beim ESC damals vertreten, hat ein fantastisches neues Album in der Pipeline und ist selbst junger Vater. Auf dem Weg des Vaterseins hat er auch gewisse Herausforderungen meistern müssen. Unter anderem hat er seinen eigenen Vater verloren. Was er daraus gelernt hat, welche Kraft er mitnimmt für seine eigene Vaterrolle, darüber spreche ich heute im Podcast mit Michael bei Papalapap.
Papalapap. Papalapap.
Ja, schönen guten Tag. Der Michael hier, wie schon gesagt, bin ich vor etwas mehr als anderthalb Jahren Papa geworden und mache ansonsten sehr, sehr viel Musik und bin dementsprechend viel unterwegs. Und das bietet natürlich sicherlich auch für unser Gespräch hier auf jeden Fall auch Gesprächsstoff, dieses Unterwegssein, diese zwei verschiedenen Welten. Das sind natürlich zwei Welten, die nicht unbedingt so gut zusammenpassen.
Wenn du sagst, nicht so gut zusammenpassen, gibt es da jetzt gerade schon so einen aktuellen Fallbeispiel, wo es jetzt gerade schon ein bisschen organisatorisch herausfordernd ist, weil du bist bald wieder auf Tour.
Das ist laufend natürlich so. Ich bin ja immer unterwegs eigentlich, also nicht immer, aber ich bin jede Woche immer mindestens ein paar Tage unterwegs. Es sei denn, ich bin jetzt mal im Urlaub, wirklich Südafrika, wo wir dann auch einige Wochen zusammen waren. Das waren übrigens die ersten Wochen. Wir waren ganze 6 Wochen da. Das war wirklich sehr angenehm, in denen ich wirklich meinen Sohn, meine Frau jeden Tag gesehen habe. Das war etwas, was ich so nicht kannte. Also bis auf vielleicht die ersten 2-3 Wochen direkt nach der Geburt. Aber auch da hatte ich mal so 1-2 Konzerte, wo ich dann weggefahren bin tagsüber, aber abends wieder gekommen bin. Also es war sehr ungewöhnlich, aber auch dementsprechend sehr, sehr schön, dass wir da wirklich jeden Tag, jede Nacht zusammen hatten. Normalerweise aber auch jetzt gerade anstehend die Tour, da bin ich dann auch mal so 10 Tage am Stück gar nicht zu Hause.
Kommt denn der kleine Racker mit dann auf Tour?
Nee, wir hatten mal überlegt, ob die beiden mal so einen Tag mitkommen, so eine Nacht. Vielleicht probieren wir das auch aus. Jetzt war aber gerade wieder erkältet. Das ist ja immer auch ein bisschen schwierig.
Ja, anderthalb ist auch so ein kritisches Alter dann.
Auf jeden Fall.
Der bringt viel mit.
Der probiert gerade alles aus. Also wir sind auf jeden Fall ordentlich da dabei, hinterher zu laufen. Wir wollen es im Sommer auf jeden Fall vermehrt machen, weil es da, glaube ich, auch ein bisschen entspannter ist, als jetzt bei so einer Tour, die wirklich über so einen langen Zeitraum am Stück auch geht.
Von jeden Tag.
Ja, eben, genau. Und es ist natürlich so, dass die Nächte dementsprechend für uns sehr, sehr unruhig werden würden im Bus. Und ich komme spätabends, vielleicht um Mitternacht, 1 Uhr, wirklich von der Bühne noch kurz duschen, dann in den Bus. Und am nächsten Morgen geht es weiter mit Promo in der nächsten Stadt. Dann sind da 12 andere Leute mit im Bus. Mhm. Wenn da so ein Kleines dann vielleicht weint oder nicht so gut drauf ist, ist natürlich schlecht. Und auch wenn der Kleine dann irgendwie um 6 Uhr morgens aufsteht, kannst du natürlich in seinem Bus jetzt auch nicht so viel machen. Und es ist, glaube ich, nicht etwas, was man über 2 Wochen am Stück machen möchte.
Du hast gerade gesagt, ihr wart in Südafrika, Klassiker Garden Route einmal abgefahren.
Genau,
ja. Ja, weil ich habe ein paar Bilder von dir gesehen mit Pinguinen.
Mhm.
Da muss man immer eben vorbeifahren.
Muss man mal.
Pinguine im Sommer, das war für mich damals auch irgendwie schockierend, weil ich habe die immer nur mit Eis in Verbindung gebracht.
Sag ich auch.
Ja. Hast du auch das Problem gehabt?
Aber das Wasser ist da auch wirklich eisig da teilweise, ne? Ja, bei
klar.
Kapstadt. Also
aber Sonne und Pinguin war für mich immer, passt nicht so ganz, ne? Wie lange hast du denn gebraucht, um da kurz echt runterzufahren? Dass du dich voll Fokus Familie, weil einerseits merkt man ja, was die Frau wirklich leistet, finde ich dann so in der Zeit mit so einem kleinen Stöpsel. Und andererseits hatte ich oder habe immer so Probleme erstmal zu erden, raus aus einem. Du, bei dir ist noch was anderes, du hast viel Mediengewitter immer um dich drumherum, also positiver Natur. Fehlt einem das dann? Braucht man da irgendwie dann doch nochmal eine andere Bestätigung als dann nur das Vatersein?
Also das Runterkommen, das ging relativ schnell. Ich hatte aber auch sehr gut vorgearbeitet, sodass ich auch wirklich mein Team und allen Leuten irgendwie gesagt habe, mach doch bitte das und das und das, wenn ich weg bin. Schreib mir keine Mail, schreib mir nicht bei WhatsApp. Kontaktiert mich am besten einfach gar nicht, außer irgendwie in Notfällen, könnt ihr mich gerne anrufen. Das haben sie dann aber auch nicht gemacht. Das hatten wir damals, als wir ein Jahr zuvor in Neuseeland waren, auch schon so gemacht. Da habe ich es auch wirklich geschafft, 3 Wochen das Handy komplett auszumachen oder zumindest das Internet auszumachen. Ich habe es natürlich noch zum Bilderschießen benutzt.
Darf ich kurz fragen, Neuseeland war auch schon mit Kind damals?
Da war ein halbes Jahr alt.
Halbes Jahr, okay.
Und jetzt irgendwie in Südafrika, dadurch, dass das Internet da überall so gut ist, habe ich es nicht geschafft, was eigentlich mein Vorhaben war.
Detox.
Das auszumachen. Also ich habe dann doch immer nochmal bei Instagram geschaut oder geguckt, was gerade mit der Musik so ein bisschen geht. Das war für mich nicht so schlimm, aber ich hatte es meiner Frau irgendwie so ein bisschen versprochen und eigentlich auch mir selbst. Und da kam dann, glaube ich, die Smartphone-Sucht dann doch so ein bisschen durch.
Das ist, wenn man es nicht dabei hat, fällt mir das immer auf, wenn man da so an die Sache rangeht. Man tastet sich immer ab und hat teilweise dieses Phantomklingeln oder Vibrationen. Denkt man, ich hab's ja gar nicht.
Es war trotzdem super erholsam und ich bin voll runtergekommen. Aber eigentlich war die Intention auch zusätzlich eben mal so dieses, wie du schon sagst, Digital Detox, irgendwie auch nicht bei Instagram zu gucken. Und allein so dieses Bilder verschicken über WhatsApp an Familie und Freunde.
Das geht ja immer.
Ja, aber auch das, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber irgendwie war es dann schwierig, diese schönen Bilder nicht zu teilen, weil irgendwie ist man dann doch im Internet und dann bist du mal ganz schnell dann doch wieder bei Instagram von WhatsApp und springst dann in die nächste App rein und also ich war schon deutlich weniger am Handy, aber nicht so wenig, wie ich eigentlich wollte.
ESC, sehr bewegend damals, du hast über deinen Vater gesungen. Ich bin nicht in dieser Situation, glücklicherweise muss ich dazu sagen, dass ich meinen Vater verloren habe, obwohl ich da auch Konflikte habe im familiären Bereich. Wie ist das, den Vater zu verlieren und was hat das mit dir gemacht ab 14? Du warst 14 Jahre, dann hast du ihn verloren. Muss man da schneller selbstständig sein? Wie verarbeitet man das überhaupt, so einen Verlust? Weil gerade kurz vor der Pubertät und dann bricht irgendwie etwas weg, gerade so eine Bezugsperson Vater, magst du dich dahingehend ein bisschen öffnen? Weil das finde ich höchst spannend, den Weg einmal zu skizzieren gemeinsam mit dir.
War natürlich ein fieser Zeitpunkt. Also generell ist es immer schrecklich und fies, wenn ein Mensch geht, der einem wichtig ist, aber gerade jetzt für mich dann, wie du schon sagst, 14, kurz vor der Pubertät, so sein Idol, sein männliches Vorbild, seinen Vater zu verlieren, war natürlich ganz schrecklich. Also da fehlt natürlich was und wie du schon sagst, klar, meine Mutter hat es echt toll gemacht, dann mit 3 Kindern alleine, aber man muss natürlich schon auch Verantwortung übernehmen, so, ne? Auch für meine kleine Schwester, die ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen nicht nur als großen Bruder da mit betreut habe, sondern auch, kein Vaterersatz ist das vielleicht ein falsches Wort, aber klar, man übernimmt natürlich irgendwie
andere. Du warst ja auch der Älteste.
Das heißt, nee, also es gab noch einen größeren Bruder, aber der war dann schon raus aus der Pubertät und auch in einem schwierigen Alter irgendwie den Vater zu verlieren und wollte eigentlich in dem Moment wahrscheinlich jetzt eher nichts unbedingt mit seinen kleinen Geschwistern zu tun haben und hatte eher so sehr viel mit sich zu tun. Und das war schon auch für die ganze Familie echt wahnsinnig schwierig. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, weshalb ich früher irgendwie auch selbstständig geworden bin oder auch anders über das Leben denke, als jetzt vielleicht auch andere Musiker in meinem Umfeld, die alle gefühlt erst mit Mitte, Ende 30 überhaupt darüber nachdenken, vielleicht Kinder zu bekommen, weil da die musikalische Karriere auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda steht. Aber mein großes Ziel war es, immer irgendwann Vater zu werden. Das war so mein großes Lebensziel und das auch besser früher als später. Vielleicht auch mit dem Gedanken, Mensch, je früher ich Papa werde, desto länger hat dann hoffentlich mein Kind auch was von mir. Und natürlich denke ich auch oft, Mensch, hoffentlich bin ich halt länger da, als mein Vater für mich da war. Ich bin aber auch deutlich jünger jetzt Vater geworden, als mein Vater mich sozusagen bekommen hat.
Wie alt war dein Dad?
Oh, da müsste ich jetzt rechnen, aber er war schon gute 50 oder etwas älter sogar. Das war seine zweite Ehe. Hatte also schon 2 Söhne davor. Und 41, ja, 50. 49, 50 müsste er gewesen sein. Also dementsprechend ein ganz anderes Alter als ich jetzt natürlich.
Ja, ja, du bist ja noch jung, knackig.
Gefühlt bin ich echt ein junger Papa. Wie alt bist du jetzt?
Im Nachrechnen, hatte ich dieses Jahr schon Geburtstag? Nein, hatte ich noch nicht. Ich bin 37.
Und dein ältester Sohn ist?
Ja. 5.
5.
Ja.
Das heißt, ja, 32 dann, ne, ungefähr?
Ja, also er wird jetzt 6.
Okay.
Also 31. 31 war ich. Und ich kann es immer wieder sagen, damals beim Geburtsvorbereitungskurs war ich mit Abstand der jüngste Daddy.
Auch schon, ja.
Ja. Und die waren alle 41, 42.
auch in der heutigen Zeit, ich bin jetzt mit 28 bin ich sogar schon Papa geworden. Das ist echt in der heutigen Zeit gefühlt gerade zumindest auch, was jetzt Leute aus der Stadt und so angeht,
jung.
Echt früh so, ne?
Ja.
Wahnsinn, aber, wie sich das verändert hat.
Ja, voll. Und wenn man, ja, viele stellen natürlich auch so ein bisschen das Berufliche oder ihre Karriere ein bisschen nach vorne oder das Leben erstmal, um dann zu sagen, jetzt habe ich genug gesehen, ich möchte gerne Kinder haben. Jedem das seine. Der eine macht so, der andere macht so. Aber jetzt nochmal kurz zu deiner Situation. Hast du denn gemerkt damals mit 14, also als die Nachricht kam, wie geht man damit um einerseits? Wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja eigentlich so, auf einmal ist einer weg, der kommt nie wieder. Also, dass man erstmal mit dem Tod konfrontiert wird. Bei mir war es damals so, als ich relativ jung noch war und meine Oma gesehen habe in der Abschiedshalle, da habe ich mich das erste Mal überhaupt mit dieser Thematik gedanklich auseinandergesetzt und habe eine ganz andere Sicht auch bekommen auf viele Dinge. Mhm. Wie ist es für dich? Also zu sagen, auch wenn du mit den anderen dann unterwegs warst, dein Dad ist nicht mehr da, war das immer irgendwie ein störender Punkt für dich?
Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich war jemand, der das rausgelassen hat.
Und also geschrien oder geweint?
Das gibt ja immer so die zwei Arten von Trauer. Geschrien habe ich, glaube ich, höchstens am ersten Tag, als ich die Nachricht erfahren habe. Wobei es nicht mehr so, ich weiß nur noch, dass wir praktisch alle zu Boden gegangen sind. Und man das natürlich auch irgendwie nicht wahrhaben möchte und dann trotzdem irgendwie abends sich ins Bett legen muss. Das ist natürlich echt surreal, so, ne?
Ja, voll.
In so einer Situation. Ich habe sehr, sehr viel geweint, so. Ich habe das rausgelassen, was, glaube ich, auch gut ist, besser als das irgendwie in sich rein zu fressen. Aber das hat wirklich jahrelang gedauert. Das ist natürlich gefühlt von Jahr zu Jahr weniger geworden. Aber selbst jetzt gibt es Nächte, wo ich von ihm träume und morgens aufwache und denke, krass, meine Augen sind halt voll nass, so, ne? Also, das begleitet einen natürlich. Das passiert mir jetzt tagsüber nicht mehr, aber auch selbst vor 4, 5 Jahren noch. Mit Mitte 20 ist es schon passiert, dass ich darüber nachgedacht habe und dann natürlich irgendwie auch sehr emotional geworden bin, ne? Weil er war halt echt so mein großes Vorbild. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, ey, wäre schon schön, wenn er wüsste, was so gerade abgeht in meinem Leben, was ich irgendwie geschafft habe, ist das natürlich total schade, ne? Dieser Gedanke, dass er das, keine Ahnung, vielleicht weiß er es doch, who knows, aber also so realistisch gesehen weiß das halt sehr wahrscheinlich nicht.
Nicht, genau.
Und das ist natürlich wirklich schade, weil man natürlich eigentlich sehr stolz ist auf das, was man jetzt geschafft hat, selbst Papa zu sein, irgendwie eine kleine Familie zu haben, musikalisch erfolgreich zu sein, gerade weil ich ihm damals schon immer was vorgespielt habe und er das immer so toll fand. Und dass er das jetzt so nicht mitbekommt, ist natürlich irgendwie echt tragisch für mich. Für mich auch tragisch, so dieses nicht einmal von Mann zu Mann mit meinem Papa irgendwie reden zu können. Ich war ja damals wirklich noch sehr, sehr jung. Allein so dieses, was ja für viele Männer auch selbstverständlich ist, sich mal abends mit seinem Papa irgendwie an eine Bar zu setzen und mal über Gott und die Welt zu reden, über Frauen zu reden. So, das ist mir verwehrt geblieben und das, da würde ich schon viel für geben, das einmal so machen zu können. Ich weiß nicht, wie jeder geht da wahrscheinlich unterschiedlich mit um. Ich bin damit insgesamt sehr offen umgegangen und hatte immer so einen krassen Stolz auch so. Wenn ich mal meinem Papa erzählt habe, auch die Jahre danach mit meinen Freunden, mit egal wem, ich war natürlich emotional, aber ich war immer sehr, sehr stolz. Also ich habe immer so dieses Positive auch gesehen, was er mir vermittelt hat, wie wichtig er mir war, was für eine tolle Zeit wir hatten, auch wenn es irgendwie zu früh dann zu Ende ging. Aber man zieht natürlich auch aus solchen Tiefpunkten irgendwie vielleicht gute Sachen raus und lernt aus bestimmten Dingen auch.
Bist du dadurch dann ein Stück weit schneller selbstbewusster geworden oder selbstständiger?
Vielleicht selbstständiger. Ich glaube, bin jemand, der gerne die Kontrolle übernimmt und auch organisiert. Selbstbewusstsein jedoch hatte ich eigentlich nicht so. Da war ich einfach vom Typ her eher schüchtern und jemand, der jetzt kein großes Selbstbewusstsein hat. Aber ich glaube, das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass ich meinen Papa früh verloren habe. Aber du meinst ja auch, dass du mit deinem Papa jetzt auch nicht so...
Ja, genau. Ja, das ist damals auch ein bisschen auseinandergedriftet. Mein Vater kennt zum Beispiel meine Kinder nicht.
Ach krass.
Okay. Ja, obwohl er noch da ist. Ja, das ist auch keine so schöne...
Du nie kennengelernt, auch nicht den Ältesten?
Nee. Ich glaube, auch noch nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht durch Zufall, wir leben im selben Ort, aber nicht...
Ach, also, Quatsch.
Ja, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, man lebt jetzt irgendwie 500 Kilometer Luftlinie auseinander.
Aha.
Nee, das ist alles in einem Ort, aber irgendwie...
Wie groß ist denn der Ort?
65.000 Einwohner.
Okay, ja, immerhin.
Ja gut, kann man sich noch verstecken.
Ja. Ach, krass.
Das machen wir nicht. Nee, das ist...
Aber wie ist das? Ist das nicht auch... Also ist das so, als wenn... Kann man jetzt natürlich nicht vergleichen mit
Tod.
tot, aber...
Ja, also ich habe schon Momente, wo ich wirklich sehr darüber nachdenke und in mich gehe und auch traurig bin, dass das, was du gerade beschrieben hast, ein Stück weit auch stolz zu zeigen, eine eigene Familie zu haben, das nicht weiter zu zeigen können, zu dürfen.
Zumal er ja da ist.
Ja, genau, also zumal er da
ist. Ja, aber es
ist, ich könnte es, aber ich möchte es nicht. Ja. Ich möchte es nicht, weil dafür ist viele Dinge sind da vorgefallen. Von meiner Seite aus ist alles soweit klar. Also der Schritt liegt bei ihm, nicht bei mir. Also wenn du das hörst, der Schritt liegt bei dir.
Das ist auch ein spannendes Thema. Ne? Also ich bin ja jemand, der kann auch gar nicht nachtragend sein. Ne? Wobei, wenn es irgendwas wirklich Großes so ist, dann ist es natürlich, also...
Ich glaube, es ist ein Stück weit auch die Ehrlichkeit, einfach einzugestehen, dass man sehr viel falsch gemacht hat.
Ja.
Und wir sind ja, du bist erwachsen, ich bin erwachsen und wir gehen ja alle ganz anders durch die Welt, als wir es vor 5, 6, 7 Jahren gewesen sind.
Mhm.
Kann man das so grammatikalisch stehen lassen? Weiß ich nicht. Muss der Schnitt klären. Und ich glaube, dass man auf Augenhöhe jetzt sich auch ganz anders verständigt und auch durch die Lebenserfahrung auch weiß, dass es irgendwann auch vorbei sein könnte. Da muss man eigentlich die Dinge jetzt ansprechen und auch klären, ein Stück weit. Für meinen Vater ist es so, für mich ist das alles klar, nur ich werde nicht den ersten Schritt machen, weil dafür habe ich genug Schritte schon gemacht in meinem Leben, in seine Richtung.
Er ist zu stolz? Oder ist
ja, ich glaube schon, zu stolz. Vielleicht ist jetzt auch sowieso egal. Irgendwann hast du ja so ein, ich habe das immer damals so verglichen, du hast so ein emotionales Band. Das ist erst so ganz kurz, das ist wie so ein Gummiband. Jemand macht Fehler, aber irgendwie kommt man doch wieder zusammen und sagt, ja komm, Blut ist dicker als Wasser, wir müssen jetzt miteinander klarkommen und das kriegen wir hin, war ein Problem, haben wir geklärt. Aber wenn das immer und immer wieder auftaucht, diese Problematiken, dann wird das Band irgendwann länger und reißt. Also von der Emotionalität ist da raus.
Ja.
Und dann kann man auch irgendwann ganz anders über so etwas sprechen, weil die Emotion raus ist aus der Nummer. Bedeutet, es ist ein Stück weit Gleichgültigkeit dabei. So, ja, mir egal. So, und so gehe ich momentan auch durchs Leben, aber das Band kann man ja wieder zuknoten, im Grunde. Nur die zwei Enden müssen sich wieder finden auf einer vernünftigen Basis und dann findet man auch wieder zueinander.
Das ist aber echt schon eine lange Zeit halt. Ne? Also wenn es jetzt mal so ein paar Wochen oder mal ein Jahr wäre, aber das sind ja erst
das ist lang.
5 Jahre.
Ja, natürlich. Und natürlich denkt man auch dann gerade an solchen Festen wie Weihnachten oder Geburtstage, Taufe, Kommunion. Das sind ja jetzt so, dass Familienfeste, dadurch, dass man Kinder hat, ja auch ganz anders zelebriert werden. Familienfeste werden ja immer emotionaler. Geburtstage von deinem Kleinen, dann wird immer ein gedanklicher Platz frei bleiben für deinen Vater im Grunde genommen, wo du dir eigentlich wünschen würdest, dass der dann auch da sitzt und alles auf einer anderen Ebene ist. Bei dir ist das die Ebene, ihr wurdet auseinandergerissen und bei mir ist es die Ebene, wir haben selber uns auseinandergezogen und man könnte es wieder zusammenflicken.
Ja.
Ja, so würde ich es sehen.
Und lass mal in 5 Jahren wieder treffen und dann bin ich gespannt, ob das wieder zusammengefunden
wird. Und was ich immer interessant finde, ich erzähle das nicht oft mit meinem Dad so, weil das ist so ein, für mich so ein Buch, was ich eigentlich noch nicht richtig zu Ende geschrieben habe und will es auch noch nicht richtig schließen, aber will es auch nicht irgendwie aufhalten. Das ist so, weiß ich nicht, steht so leicht angeklappt im Regal. Außenstehende geben mir dann immer den Rat, mein Gott, jetzt setzt euch doch hin und sprecht mal miteinander, das kann nicht so schwer sein. Aber wenn ich dann sage, ey, das haben wir 500 Mal versucht,
naja, eben.
Ne, das ist immer so das Leichteste im Grunde, zu sagen, jetzt setzt euch doch mal hin, mein Gott, kriegen wir doch hin, kann doch nicht sein. Doch, das kann sein.
Das ist schon viel größer.
Das ja, genau, sein, ne? das ist größer und da kann sich dann auch keiner reinverdenken. Und dann finde ich so einen Ratschlag, den man dann 500 Mal schon gehört hat, finde ich dann immer so, geht so. Also berührt mich dann auch nicht. Und da wären wir wieder bei der Emotionalität. Jetzt ganz klar für dich, mit welchen oder welche Attribute müsste ein Vater haben? Du wünschst dir als eigener Vater zum Beispiel, ich möchte strukturiert sein, ich möchte meinem Sohn Leitplanken geben, Werte vermitteln. Welche Werte sind es, die du aus deinem Vater mit reinnimmst in deine Erziehung?
A, es ist natürlich in der heutigen Zeit zum Glück nicht mehr so, dass es da Vätern mangelt, aber dass Väter Liebe zeigen müssen und das da auch in der Lage zu sein, irgendwie sich zu öffnen und nicht irgendwie nur den starken Mann zu mimen, sondern da sich wirklich zu öffnen, mit den Kleinen liebevoll umzugehen, was ja früher, glaube ich, auch bei der ersten Ehe zum Beispiel bei meinem Papa noch anders waren, dass Väter in der Außendarstellung irgendwie oder wie sie wirken wollten, anders waren als in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist mir A, sehr, sehr wichtig, dass ich da einfach so bin, wie ich bin. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich möchte ihm das auch mitgeben, dass er immer sagen kann, was er denkt, dass er sich für nichts schämen muss, dass er auch sein kann, wer er will, dass er da wirklich alle Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. natürlich ist mir wichtig, so wie ich auch bin, dass er ein ehrlicher Mensch wird, dass er auf seine Mitmenschen achtet. Das fängt natürlich jetzt schon an, in der Erziehung das irgendwie mitzugeben, dass er mit seinen kleinen Freunden irgendwie nicht immer nur irgendwie aufs Maul und schubsen, sondern auch mal irgendwie Sachen teilen kann. Gibt viele Sachen, die man natürlich jetzt versucht, irgendwie ihm auch schon so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch beides jetzt erstmals Eltern und man muss sich da auch so ein bisschen reinfinden, zu gucken, okay, wie erziehe ich mein Kind, und wir sind da, glaube ich, eher so ein bisschen...
Seid ihr gleich vom Mindset?
Kurze Unterbrechung, denn die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Amazon Prime Video und der neuen Bibi und Tina-Serie.
Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Wir sind Bibi und Tina, von Adeus und Sabrina, wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, beide Freunde sind, weil wir Freunde sind.
Es geht um eine junge Hexe, die ihre beste Freundin Tina auf dem Reiterhof besucht. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer und zeigen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind. Das Ganze ist zeitgemäß umgesetzt. Deshalb geht es auch um die Themen wie Umweltschutz, Tierliebe, Verantwortung übernehmen und starke Mädchen. Uns hat die Serie sofort mitgenommen. Die neue Bibi und Tina-Serie von Amazon Prime Video ist ab sofort in euren Prime-Mitgliedschaften enthalten. Viel Spaß, weil jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, doch, das würde ich schon sagen. Meine Frau ist da so ein bisschen erfahrener, sag ich mal, weil sie auch mit kleinen Kindern schon arbeitet oder gearbeitet hat als Logopädin mit kleinen Kindern. Das heißt, sie hat auf jeden Fall auch eher die Hosen an, weil sie auch schon mehr weiß, was man vielleicht irgendwie mit kleinen Kindern machen sollte in der Erziehung und was eben nicht. Ich bin da natürlich auch noch so ein bisschen blauäugig teilweise, wie Kinder funktionieren, was man vielleicht nicht sagen sollte, was man irgendwie sagen sollte. Das ist schon mal ganz gut. Aber ansonsten sind wir beide natürlich jetzt auch so, dass wir es auch für uns so ein bisschen rausfinden müssen, wie gehen wir in diesen neuen Situationen um mit ihm, weil er entwickelt sich auch jeden Tag neu und anders und eine Woche später macht er schon das. Jetzt ist er gerade in einer Phase, wo er natürlich alles irgendwie aus den Schränken rausholt, alles kaputt macht, gefühlt. Und da nicht immer nur Nein zu sagen, sondern auch irgendwie mal andere Möglichkeiten zu finden.
Total wichtig.
Also immer nur Nein zu sagen, weil das ist natürlich das Erste, was einem sagt, nein, das darfst du nicht, nein, 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 aber das irgendwie auch mal anders zu formulieren, warum er das denn nicht darf oder dass man vielleicht auch da mal einen Mittelweg findet. Aber klar, es ist schwierig zu sagen, wie da jetzt der richtige Weg ist, um irgendwie den Sohn jetzt so richtig zu erziehen. Und ich glaube, jedes Kind bringt ja auch eh so ein bisschen seinen eigenen Charakter
mit. Genau, aber das, was du als Erstes gesagt hast, war Liebe. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Dass er sich so entwickeln darf, wie er ist, und du unterstützt es und bist mit Liebe dann da und mit den Werten teilen zu können, auf den Mitmenschen Acht zu geben, aufzupassen.
Ich hab mal einen Artikel gelesen, jetzt vor einer Woche, die Kinder der heutigen Zeit sind so unglücklich wie noch nie zuvor.
Wie kommt das?
Stand da drin, dass es insbesondere die aktuelle Zeit des Stresses ist, dass viele Elternteile dauergestresst sind, ihre Kinder sehr früh in die Kita schicken. Die Kita-Leute sind völlig überfordert mit zu vielen Kindern. Die Kinder kommen zu kurz. Letztlich zu früh, dass die Kinder sozusagen von den Eltern weggehen müssen in der heutigen Zeit scheinbar.
Aber warum müssen sie das?
Sie müssen es nicht.
Genau.
Sie müssen es nicht. Wir machen es auch nicht so. Er ist ja jetzt auch schon bald 19 Monate und jetzt fangen wir gerade erst an, ihn vorsichtig in kleine Tagesmuttergruppen zu integrieren. Wir hatten zum Glück die Möglichkeit. Bei anderen Familien, das kann ich aber auch nicht beurteilen, ist es scheinbar so, dass sie Schwierigkeiten haben, nach dem ersten Jahr, wenn die Mutter eben kein Elterngeld mehr im Zweifel bekommt, nicht arbeiten gehen zu müssen.
Genau.
Und dann ist natürlich die Konsequenz daraus, sein Kind in die Kita zu stecken.
Das, was du angesprochen hast, sehe ich genauso. Dieser finanzielle Existenzdruck. Alles steigt, so wird es zumindest medial getrieben, von Mieten angefangen bis Lebensmittel teilweise, dass der Staat da eigentlich mehr machen muss.
Ja.
Aktuell, finde ich, ist das nicht ganz so, im Ländervergleich sind wir da nicht ganz so gut aufgestellt.
Das stimmt, absolut.
Ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber das, wenn man mal Artikel liest, und teilweise gibt es ja immer so einen kleinen Sidekick drin, wie andere Länder das machen, wie Skandinavien, wo die sehr kinderfreundlich sind, wo auch Familien 3 bis 4 Kinder normal ist. Hierbei mit 3 Kindern werden wir auch komischer angeguckt.
Ja.
Und dann wird auch immer meistens die Frage gestellt, war das Dritte jetzt wirklich geplant? Und dann sage ich, ja. Kannst du euch laut sagen, ja, es war geplant und es war auch gewollt. Und das ist ja schon alleine, da ist ja irgendwas nicht richtig, diese Frage zu stellen. Und da sehe ich auch irgendwie den, die Familienpolitik ein bisschen mehr ein bisschen mehr in der Verantwortung. Das Wort fehlte mir. Ein bisschen mehr in der Verantwortung, dass nämlich wirklich dass Kinder nicht zwangsläufig weggeschoben werden müssen, um ein Kind haben zu können.
Ja, es war mir nicht klar, gut, ich habe mich mit dem Thema natürlich nicht auseinandergesetzt, bevor ich jetzt selber Papa geworden bin, dass Kinder mit einem Jahr irgendwie in die Kita gehen halt so. Also das
können.
Ich wusste oder können.
Ja.
Oder also in vielen Fällen ist es ja so, oder bei der Tagesmutter. Ich habe mich, muss ich wirklich gestehen, damit nicht auseinandergesetzt. Ich dachte, in meiner Welt dachte ich immer so, mit drei kommen die in den Kindergarten.
Ja, weil das war früher so. Dein Alter, mein Alter, mit drei Jahren.
Aber war ich bis drei, war ich wahrscheinlich zu Hause dann, oder?
Ja, eigentlich ja. So war es früher. Ja.
Aber so, und so dachte ich, ist es halt, dass Kinder mit dreien, und das dachte ich, ist schon früh, Kinder, die mit drei in den Kindergarten kommen. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht in der heutigen Zeit, wie ist denn das eigentlich? Gut, die Kinder, die können ja eigentlich in der heutigen Zeit schwierig noch bis drei irgendwie zu Hause bleiben, ne, weil aus finanziellen Gründen, und man kriegt das natürlich jetzt auch im Umfeld immer so mit, ey, ne, die Kleine ist jetzt irgendwie eins, ist jetzt in die Kita gekommen und es klappt auch irgendwie alles voll gut so, die ist da irgendwie ganz glücklich, aber laut dieses Artikels sind die Kinder eigentlich gar nicht so glücklich da, mhm. Auch wenn es vielleicht den Schein macht, dass sie jetzt nicht den ganzen Tag in der Kita sitzen und weinen, aber so dieses, okay, ganz plötzlich bin ich jetzt eben nicht mehr bei meiner Mutter oder bei meinem Papa zu Hause, sondern ich bin irgendwie irgendwo da, wo ich auch überhaupt nicht zum Zug komme, weil einfach viel zu viele Kinder da sind für viel zu wenige Erzieherinnen.
Ist ein Thema.
Konnte ich auf jeden Fall jetzt schon so ein Stück weit nachvollziehen, das, was in diesem Artikel steht. Und das natürlich, wenn das wirklich so ist, dass diese Kinder dann wirklich auch so unglücklich sind und da so eine leichte Traurigkeit schon mit heranwächst.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also es ist nicht... kein guter Artikel. Gerade für Väter.
Nicht gut, ja.
Ja. Nicht gut. Ja, ich finde, damals waren wir auch vor dieser Entscheidung mit einem Jahr oder mit zwei Jahren Elternzeit. Wir haben bewusst zwei erstmal genommen, waren am Überlegen, ob wir nach einem Jahr das Kind dann auch in die Kita geben. Mhm. Haben uns aber dagegen entschieden, weil ich finde, wenn das Kind da ist, ändert sich sowieso vieles im Kopf. Da geht man nochmal ganz anders damit um, weil man auch behüteter das Kind für sich haben möchte und auch viel Zeit damit verbringen möchte. Und wir haben es dann nicht gemacht, aus folgenden Gründen. Einerseits finde ich es sehr schwer, das Kind abzugeben, und das kann sich noch nicht mitteilen. Mhm. Wenn du das Kind abholst, kann es sein, dass es vielleicht traurig guckt, aber es kann nicht sagen, warum.
Also
es
du hast ja keine Ahnung, was da wirklich passiert ist eigentlich.
So, da, also jetzt nichts gegen Betreuer oder Co., sondern eigentlich nur, das ist genau Fakt. Also es kann sein, dass es unglücklich ist, weil es einfach nur am Maltisch gesetzt worden ist, möchte aber ins Bällebad zum Beispiel. Und das kannst du nicht mitteilen. Und das finde ich zu früh, ein Stück weit, das Kind jetzt schon abzugeben. Wenn ich überlege, drei Monate weiter, vier Monate weiter, wenn man mein Jüngster ein Jahr ist und den müsste ich dann abgeben und man sieht natürlich auch die Entwicklung, dann würde ich sagen, nein, bloß zu Hause lassen. Soll er da durch die Bude krabbeln, alles entdecken, mal was umwerfen, und dann hat man noch ein Auge drauf, kann ihn in den Arm nehmen, trösten oder auch generell viel Zeit mit dem verbringen, weil dafür sind Kinder ja eigentlich da.
Ja, voll.
Und dieses Modell, was du angesprochen hast mit drei Jahren, das war ja noch so ein bisschen aus der Historie damals heraus, alle haben unter einem Dach gelebt, Großfamilien, Kinder können dann arbeiten, also wir Väter, die Eltern können arbeiten und die Kinder sind dann zu Hause bei Oma und Opa. Ne, da hatte man ja noch Uroma im Haus, Oma und dann die Kinder. Das waren ja so drei Generationshäuser teilweise. Daraus resultiert das ja, dass das Kind mit drei erst früher in den Kindergarten gegangen ist. Da war es ja noch möglich, auch gerade ländlich.
Das stimmt.
Ne, das ist ja, woran das liegt, warum Kinder eher in die Kita gegeben werden, hat sicherlich finanzielle Gründe, aber ich glaube auch, weil sich viele sehr selbst verwirklichen wollen, was auch gut ist. Also jedem das
Kleine. Das ist natürlich eh ein großes Thema. Ne? Jeder hat so ein bisschen seinen Traum, auch beruflich, Business, ne, Karriere, gerade auch bei Leuten in der Stadt vermutlich auch, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da noch ein anderes Denken sogar fast so ein bisschen herrscht.
Ja.
Das ist schon noch ein Unterschied zwischen den Leuten, die in der Stadt wohnen, da eine kleine Familie haben, und den Leuten, die eher auf dem Dorf wohnen. Aber ich meine, letztlich...
Dorfleben finde ich übrigens super, weil das ist entspannter in meinen Augen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu sehr entspannt wird.
Wieso?
Ja, dass man noch den Drive hat, irgendwie noch Bock hat, irgendwie viel zu erleben und Co. Weil man ist dann so schön für sich, man kennt die Laufwege und alles ist gemütlich. Ne? Ja. Man wird so ein gemütlicher Mensch ein Stück weit. Erwische ich mich selber auch bei.
Echt? Ja, ja, wir sind ja jetzt auch richtig auf dem Dorf.
Ja, ihr seid nochmal raus aus
Boxen. Aber genau, aber wir sind alles andere als undynamisch. Also,
ja, ihr nutzt es ja, um wieder Kraft zu sammeln.
Genau.
Weil ihr viel raus seid.
Ja, wir machen natürlich aber auch eh schon viel, sind viel unterwegs. Und wir haben auch immer gesagt, wir lassen uns nicht unseren Alltag von unserem Kind bestimmen, sondern wollen da so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Mhm. Es gibt ja natürlich auch wieder ein großer Punkt, so, ne? Richtet man sich jetzt zu 100% nach dem Kind?
Sollte man nicht machen.
Dass man um 6 Uhr abends auch Punkt zu Hause ist, damit du auch irgendwie dann wirklich immer zu der gleichen Zeit ins Bett kann. Oder kann er auch mal irgendwie woanders pennen halt, so, ne? Und da haben wir von Anfang an gesagt, das wollen wir nicht.
Ja.
Das hat sicherlich nicht Vorteile gehabt für seine Schlafpolitik und wie er gut schläft und wie nicht.
Aber dafür kann er woanders einschlafen.
Genau, das auf jeden Fall.
Das macht ja auch eine Menge.
Und ich finde es halt immer, ich konnte es auch noch nie nachvollziehen. Man hat einen tollen Tag, einen tollen Abend mit Freunden und gerade ist es so schön und dann sagen sie so, wir müssen jetzt auch los, damit der Kleine irgendwie jetzt gleich ins Bett zu Hause kommt. Mhm. So, das würde für uns jetzt nicht so gehen, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man auch noch sein eigenes Leben so ein bisschen führen kann. Auch gerade, weil es ja natürlich schon auch an vielen Ecken und Enden verändert wird durch das Kind. Ne? Aber wenn man dann auch noch genau das auch noch alles immer nur für das Kind macht, dann vergisst man sein eigenes Leben so komplett gefühlt, finde ich.
Absolut richtig. Ich würde es auch so machen. Das Kind muss sich so ein bisschen an die Lebensgewohnheiten der Eltern anpassen. Und so wird ein Konsens raus.
Ja. Wobei das wahrscheinlich irgendwann mit 3 Kindern auch immer schwieriger wird.
Ja, wenn du dann abends bei Freunden bist, hast das Problem, der Älteste ist drüber oder voll auf Zucker. Der Mittlerste ist, weiß nicht, hat sich irgendwo einen Kopf eingehauen und der Jüngste ist dann auch schon so, schläft gerade in der Trage oder so. Ja, genau, oder schläft in der Trage. Ja, und dann sitzt du dann da und denkst, ja, machen wir jetzt, wollen wir fahren. So, dann ist für alle entspannter. Dann können die anderen noch ein bisschen klüngeln. Ja, das ändert sich. Aber man wächst ja auch da raus wieder. Das ist ja nicht so, dass das Leben, das finde ich total entscheidend, das Leben hört ja nicht auf.
Nee.
Sich selber wieder zu verwirklichen.
Es ist anders
und es ist auch nur über eine Zeit anders. Irgendwann sind die Kinder, dann kannst du die nicht mehr in den Arm nehmen und kuscheln, weil die dann sagen, hey Papa, hör mal auf hier. Lass mal, ja genau, komm, lass mal. Das reicht jetzt. Nicht vor allen hier. Genau, und das ist eben der Punkt. Irgendwann sind sie dann alt, aus dem Gröbsten raus. Dann sind sie 14, 15. Ne? Kinder werden ja auch älter, Tag für Tag und auch Jahr für Jahr.
In der Regel schon.
Ja, und der Klassiker, den Satz, den ich immer wieder gern raushol, die Tage mit dem Kind sind lang, aber die Jahre sind kurz. Und ich finde, das ist wirklich so. Die Kinder werden wahnsinnig schnell und das ist wie so ein Counter. Jetzt wird er 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Also jedes Jahr bist du immer an dem Punkt, wo du selber daran erinnert wirst, wie schnell das Jahr dann läuft. Und eigentlich muss man es genießen in vollen Zügen. Und das mache ich auch. Und das machen wir auch. Und das sollten auch viele Eltern da draußen machen.
Ich glaube, ich mache es noch nicht genug.
Das wird kommen.
Ich hoffe, ja.
Spätestens, wenn du noch einen hast, dann wird alles nochmal viel intensiver. Dann siehst du die Entwicklungsschritte klein. Und oh, du kannst dich bestimmt auch nicht mehr so richtig dran erinnern, so einen ganz kleinen Stöpsel auf dem Arm zu haben.
Ja, aber das nur durch Bilder, die wir uns immer mal wieder angucken und denken, alter Schwede, das kann doch nicht sein.
Genau, und dann siehst du schon den Vergleich, wie schnell das alle geht. Und ich hatte das Problem bei dem Dritten, der dann wieder so klein war. Und du hebst erst den Großen hoch zum Schuhe anmachen, dann nimmst du den Mittlersten, dann setzt du ihn irgendwo hin und dann nimmst du den Kleinen hoch. Der wiegt ja dann wirklich nichts.
Ganz.
Und du erwischst dich dabei, wie du den so volles Brett einfach nach oben hebst und dann werden die Augen so. Ja, weil du irgendwie so, ja, das ist ja wie so eine mitwachsende Hantel auch ein Stück weit, ne, die Kids. Ja.
Ich habe jetzt schon, wenn ich jetzt mal irgendwie so neugeboren so am Arm denke, so fuck, was mache ich?
Ja,
was mache ich mit dem?
So dünn und zerbrechlich.
Man vergisst es fast schon, wie man mit so einem Kleinen, man geht ja immer mit. Ne? Und jetzt kann ich ihn natürlich ganz normal irgendwie auf dem Arm irgendwie so leicht auf der Hüfte irgendwie haben. Und man vergisst ja fast schon, wie man so ein ganz kleines Wesen dann am besten jetzt irgendwie hält und hat da auch wieder doch Respekt davor, wenn man denkt, okay, jetzt bloß nichts kaputt machen hier.
Bei der ersten Untersuchung von unserem Ältesten, die war in Köln, da waren wir bei einer Ärztin, die kam aus Nigeria.
Mhm.
Und da wird ja verschiedene Reflexe und alles wird ja getestet. Und da hat sie mir erstmal gezeigt, was man mit so einem Kind alles machen kann. Sie hat den genommen, auf den Rücken gedreht, hoch, an beiden Armen hochgezogen, einmal auf den Kopf gedreht.
Ja.
Und dann weißt du, also zerbrechlich sind die gar nicht.
Ja, ja, klar.
Die können schon was ab.
Ja, gerade bei uns natürlich auch ähnlich. Hat sie dann die Ärztin ihnen kopfüber und einmal rumgeschleudert und alles.
Genau, so. Genau. Also das geht schon. Also da wird man schon kurz darauf hingewiesen, dass das jetzt kein Wattebäulchen ist, sondern dass man das schon vernünftig anpacken kann.
Ja.
Zum Abschluss dieses Podcasts, wir könnten, glaube ich, stundenlang jetzt weiter darüber sprechen. Wir kommen auch von Höckskin auf Stöckskin und Vatersein ist einfach eine fantastische Sache, weil man erlebt sich ja selber auch nochmal anders in einer anderen Perspektive und man versteht vor allen Dingen die eigenen Eltern auch ein Stück weit besser, gerade im Bereich der Entziehung, was die alles so durchgemacht haben. Ja, ist Wahnsinn, muss ich auch sagen. Und auch, ich hinterfrage mich auch öfters bei meiner Mutter und frage, wie war ich eigentlich? Und
Ne? Und die weiß es wahrscheinlich nicht mehr.
Doch, die haut dann ein paar Anekdoten raus, das sagt die immer wieder oft. So ein paar Sachen, wo ich dann denke, es wäre auch gut, wenn du das jetzt dir nicht vor allen erzählst. Aber ach, ich erinnere mich noch an Gerrit damals, als du, und dann geht's los, ne? Ja. Vor allem. Aber ich stehe dann da einfach gemütlich neben und lächel, wie man das so schön macht. So, zum Abschied des Podcasts. Wenn deine Kinder später in der Suchmaschine deinen Namen eingeben, was ist dir wichtig? Was muss da stehen? Einerseits als Vater und andererseits für dich selber.
Das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Ja. Wenn die mich googeln, in wie vielen Jahren?
Egal. Also du kannst auch vom heute ausgehen, ne? Also was für dich wichtig ist, was dann da steht?
Ich glaube, wichtig ist für mich, dass wir immer noch eine komplette Familie sind in der heutigen Zeit. Ja, auch nicht selbstverständlich, dass ich immer noch glücklich mit meiner Frau bin, so wie sie jetzt ist, dass meine Kinder oder mein Kind das genießen konnten, auch eben kein Trennungskind zu sein. Das ist mir, glaube ich, wichtig, dass ich auch in 20 Jahren noch mit meiner Frau zusammen bin, weil das ist ja auch ein schwieriges Thema in der heutigen Zeit.
Hast du viele im Freundeskreis, die schon so ein bisschen, du bist jetzt ein junger Vater, das heißt, ich glaube, du wirst jetzt nicht viele Freunde haben, die schon 2, 3 Kinder haben, oder?
Die meisten sind genau gleichzeitig mit uns auch.
Ah, okay.
Und da, die sind auch alle noch zusammen. Und auch davor, es gibt 1, 2 andere, die haben schon mehr, die sind aber auch noch alle zusammen, aber keine Ahnung, auch da ist vielleicht auch wieder so das Dorfleben, dass Menschen eher zusammenbleiben, passt als jetzt die Leute in der Stadt. Aber also das wäre mir auf jeden Fall wichtig, weil ich das fände ich persönlich natürlich sehr schön für mich, aber auch insbesondere eben auch für die ganze Familie, für den Kleinen auch.
Aber du wärst nicht einer, der bleibt nur zusammen, damit der Kleine ein Familienleben hat.
Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich denke eigentlich nicht, dass ich so
sprechen wir in 10 Jahren nochmal.
So wäre er. Keine Skandale am besten.
Hast du dafür Angst, dass irgendeiner medial was ausschlachtet, was vielleicht gar nicht so gewesen ist als öffentlicher Daddy?
Bisher ist da, glaube ich, nichts, worauf man sich draufsetzen könnte und da was rausholen könnte. Also von daher habe ich da bisher jetzt keine Angst. Aber ich hoffe nicht, dass mal irgendwann irgendwas passiert in den nächsten Jahren, wo dann irgendwie auf einmal irgendwas Großes bei rauskommt. Dass die sehen, dass ich keinen Blödsinn gemacht habe. Ich glaube, das wäre mir schon wichtig.
Aber das sind ja schon, finde ich, total wertvoll, was du gesagt hast.
Ja.
Zusammenbleiben.
Ja.
Familie. Familie, richtig, Leben als Familie.
Es wäre echt, weil wir haben uns da wirklich was Tolles aufgebaut und.
Können immer 2 zu.
Ja, eben, genau. Ja. Richtig. Und das haben wir uns jetzt echt in den letzten Jahren auch sehr schnell alles, ging ja doch recht zügig bei uns. Wir kennen uns ja auch erst seit 3,5 Jahren jetzt circa, also doch recht schnell geheiratet. Kind bekommen. Und was wir in dieser kurzen Zeit irgendwie gemeinsam irgendwie geschafft haben und was wir gemacht haben, da sind wir, glaube ich, schon sehr stolz drauf. Und das möchte ich, dass das so weitergeht, auch noch viele, viele Jahre.
Ich drücke dir da ganz doll alle Daumen. Michael, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wir wollen die Hörer da jetzt auch nicht mit unseren Ausfertigungen.
Machen wir irgendwann nochmal, wie gesagt.
Ja, machen wir in ein paar Jahren nochmal.
Ohne Witz, sowas ist doch echt spannend. Irgendwann mal sich wieder zu treffen, in ein paar Jahren zu sagen, okay, wie sieht es jetzt aus? Sind wir noch zusammen? Wie viele Kinder sind es geworden?
Damals hast du gesagt, das ist ja überhaupt
nicht. Was für Skandale.
Man liest ja nur noch Schlechtes über dich. Hat ja überhaupt nicht funktioniert.
Hast du mit deinem Papa gesprochen?
Ja, genau. Solche Sachen. Könnte man so eine Bucket ist so ein bisschen, ne? Was man noch alles machen möchte. Cool, ey, vielen Dank vor allem für die Offenheit, dass du so über deinen Dad gesprochen hast, finde ich fantastisch. Gibt mir auch noch mal ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Dinge. Wenn euch die Folge gefallen hat, Papalapap, dann dürft ihr die natürlich abonnieren. Und das Ganze geht auf iTunes und auf Spotify. Bei AudioNow sind wir auch noch und bei dieser natürlich auch. Ehrlichkeit währt am längsten, deswegen bitte ich euch um einen Kommentar, in dem Fall bei iTunes. Schreibt mal rein, wie ihr die Folge mit Michael Schulte fandet. Weil er hat ja gesagt, du sitzt mir noch gegenüber. In 5, 6 Jahren wollen wir uns noch mal treffen und dann mal abmatchen, ob wir das, was wir geredet haben, auch wirklich eingehalten haben.
Könnten jetzt zum Beispiel auch fragen, ob sie das überhaupt wollen. Ne?
Also super Idee.
Vielleicht sagen sie auch, ne, bitte nicht noch mal mit Schulde.
Wollt ihr noch mal mit Schulde in den Ring? Ja. Dann
könnt ihr, wie du Vater sagst.
Vater. Ja, sehr. Dann könnt ihr es gerne einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass wir wieder so nah bei euch im Ohr heute zu Gast sein durften und wünsche euch einfach das Beste, was man heute erleben kann. Willst du auch noch was sagen, Michael?
Tschüss.
Ja,
vielen Dank.
Easy. Ciao. Macht's gut.
Daddy, bleib cool. Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.
Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool.
Daddy bleibt cool.
Papa, la pap. Papa, la pap.